Herzlich willkommen in der Radetzkystraße 1 in Hohenems. Hier entsteht in der alten Villa Franziska und Ivan Rosenthal das Literaturhaus Vorarlberg. Mein Name ist Frauke Kühn.
Und ich bin Jenny Spiegel. Gemeinsam treffen wir uns einmal in der Woche für eine Viertelstunde oder ein wenig länger mit ganz unterschiedlichen Gästen.
Das können AutorInnen sein, aber auch Menschen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nichts mit Literatur zu tun haben.
Wir blicken gemeinsam mit Ihnen hinter die Kulissen der Literaturlandschaft und erzählen euch dabei auch von dem spannenden Making-of des Literaturhauses Vorarlberg.
Schön, dass ihr dabei seid.
Wir begrüßen euch und unseren heutigen Gast. Hallo Nora, lieber progressiv oder lieber traditionell?
Progressiv, auf jeden Fall.
Sie ist Autorin, Sängerin und Lektorin. Ihre Leidenschaft ist die Fantastik, vor allem High Fantasy. Sie studiert in Wien deutsche Philologie und ist Sensitivity Reader mit Fokus auf antirassistische, progressive Fantastik. Außerdem organisiert sie diverse Aktionen wie Hashtag DiversLesen, eine Lese-Challenge zur Förderung von diverser Literatur und marginalisierten Autorinnen. Worum es hier geht und wieso Sensitivity Reading in der Literaturszene immer wichtiger wird, wird sie uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Nora Bensko.
Hallo, freut mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Liebe Nora, wann und wie bist du darauf gekommen, dass du nicht nur selbst Bücher schreiben willst, sondern mit einer modernen Sprache und Aktionen wie Hashtag DiversLesen Veränderungen in der Literaturszene erreichen willst?
Das bedingt sich irgendwie ein wenig gegenseitig und hat sicherlich auch mit meinem persönlichen Background zu tun. Ich komme aus einer deutsch-marokkanischen Familie und irgendwann sehnt man sich so ein bisschen auch vielleicht nach Figuren, die gewisse Aspekte von einem selbst teilen, die man nicht oft abgebildet sieht. Ich habe zum Beispiel nicht oft in der Fantastik Figuren of Color gesehen oder auch welche mit so einem doppelten Hintergrund, so wie ich. Und je länger ich geschrieben habe, desto mehr ist das Schreiben auch eine Möglichkeit für mich gewesen, mich selbst irgendwie mehr in meine Welten zu schreiben, und dann versucht man vielleicht auch ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen, hey, also auch allgemein dürfen solche Geschichten erzählt werden oder jetzt nicht mal so negativ nur formuliert. Man redet vielleicht nicht nur dann über diesen negativen Fokus, was fehlt, sondern versucht vielleicht auch andere Stimmen emporzuheben, die man persönlich sehr interessant findet. Und ja, ich bin also letztendlich einfach unter meiner Eigeninteressen da reingerutscht. Und jetzt bin ich also an diesem Punkt, dass ich als Lektorin durchaus auch andere halt eben begleite und ihnen zum Beispiel helfe, was Rassismuskritik angeht, ihre Manuskripte aufzuwerten. Aber es gibt auch eben ganz viel Eigeninteresse, das mich hierher gebracht hat.
Und du arbeitest eben, wie du es auch jetzt gesagt hast, als Lektorin und schaust dir Manuskripte unter diesen Aspekten an. Das nennt man Sensitivity Reading. Kannst du ein bisschen erklären, wie das abläuft? Also schicken dir Verlage Manuskripte und sagen, schau bitte mal drüber, überprüf die Sprache oder auch den Inhalt, oder wie arbeitest du?
Ja. Ich würde Sensitivity Reading ins Deutsche grob übersetzen als sensibles Lesen. Das ist etwas, was es im englischsprachigen Raum tatsächlich schon länger gibt. Und eben seit ein paar Jahren beginnt es sich jetzt auch also im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Und ja, Leute stellen dann eben oft die Frage, was ist das jetzt eigentlich? Und es gibt da durchaus auch dann große Vorbehalte. Ich habe das Gefühl, dass die Arbeit, die ich mache, oft missverstanden wird als, oh, da kommen jetzt Leute von außen und wollen vorschreiben, wie korrekte Literatur in Anführungszeichen zu sein hat. Und es wird dann oft als eine Art autoritärer Eingriff verstanden. Und so arbeite ich überhaupt nicht. Also mir ist es total wichtig, dass wenn Leute zu mir in Sensitive Reading reinkommen, dass sie dann rausgehen und ein besseres Toolset haben und dass sie inspiriert sind, dass sie sagen, wow, jetzt habe ich total Lust, mich mit Noras Input wieder an den Text zu setzen. Und ja, wenn ich jetzt also auf diesen Fokus schaue, antirassistisch schreiben, genau, was mache ich jetzt da? Ist ganz unterschiedlich, welche Leute zu mir kommen. Manchmal sind es Verlage, die auf mich zutreten und die sagen, hey, wir haben hier ein Manuskript in deinem Bereich. Manchmal sind es Self-PublisherInnen oder auch AutorInnen, die das dann mehr so als eine Art Coaching begreifen, die halt sagen, ich möchte mehr lernen. Und manchmal mache ich dann also Coachings, wo ich allgemein ein bisschen Wissen mitgebe, oder manchmal habe ich halt konkrete Texte. Neulich hatte ich eine Autorin, die für ihr neuestes Romance-Buch Import wollte, und sie hatte ein Love Interest, der halb französisch und halb marokkanisch war, und hat dahingehend schon ihre Recherchen gemacht und hat sich dann aber meinen Input gewünscht, weil sie so die Hoffnung hatte, Nora kann sicherlich noch ein paar Details beisteuern, die ich halt vielleicht nicht beisteuern kann oder nicht so sehe, nicht so offensichtliche Sachen, weil ich einfach nicht in dieser Kultur oder in dieser Erfahrung, dieser doppelten und halt eben teils marokkanischen Erfahrung drin stecke. Und dann ist es dann halt an mir einerseits zu sehen, okay, was möchte sie in dem Manuskript erreichen? In ihrem Fall ging es halt darum, diesen Background recht normalisiert einfach nur einfließen zu lassen. Es sind dann manchmal so die kleinen Dinge, die im Nachhinein offensichtlich erscheinen. Zum Beispiel war es dann so in diesem Manuskript, dass die Frau, in die er sich verliebt hat, die war als Köchin viel unterwegs. Und dann fallen mir sofort solche Sachen ein, wie, wenn er muslimisch erzogen ist, isst er wahrscheinlich kein Schweinefleisch. Und das könnte man mal zum Beispiel nebenbei thematisieren. Oder sie hat dann ihm Tätowierungen gegeben. Und dann haben wir zum Beispiel eine Unterhaltung darüber geführt, was für ein interessanter Aspekt wirklich auch Tätowierungen sind in marokkanischer Kultur, weil es einerseits konservative muslimische Kultur gibt, die bei denen Tätowierungen eher verpönt sind, aber gleichzeitig gibt es auch indigene marokkanische Kultur, wo Tätowierungen, bestimmte kulturelle Tätowierungen eine fast schon heilige Funktion haben und wo man dann auch sagt, es ist denkbar, dass er dann als jemand mit so einem komplexen Hintergrund vielleicht dann auch natürlich Tätowierungen inkorporiert aus dieser indigenen marokkanischen Kultur. Und es sind dann diese Kleinigkeiten, dass man einerseits sagt, man möchte natürlich auch versuchen, in diesem Fall, dass dann jetzt nicht unterbewusste Rassismen reingeschrieben werden, was diese Figur jetzt angeht. Aber andererseits geht es eben auch um diese Bereicherung. Und das finde ich fast noch wichtiger. Und das ist der wirklich sehr, sehr schöne Aspekt meiner Arbeit und wo Leute dann auch meistens sehr positiv überrascht und immer weggehen, weil das Erste, was sie sich meistens erhoffen, ist einfach nur, oh Nora, sag mir, was ich nicht machen darf. Aber ich finde die andere Seite eigentlich fast noch schöner.
Und es gibt ja so den Vorwurf oder auch die Angst, dass Künstlerinnen und Autorinnen nur noch aus ihrer Bubble herausschreiben dürfen, also über ihre eigene Kultur, weil sie Teil davon sind. Wie siehst du das in der Debatte? Ist das eine berechtigte Angst? Oder?
Ja, es ist eine komplexe Debatte, von der ich das Gefühl habe, sie wird leider auf eine unkonstruktive Art an den falschen Stellen aufgeblasen. Was da einerseits so mit reinschwimmt, ist so der Wunsch nach sogenannter Own-Voices-Literatur. Also, dass man sagt, es braucht auch mehr Geschichten, wo die AutorInnen auch die Erfahrungen teilen von bestimmten Figuren, über die geschrieben wird. Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ne, Geschichten of Color, Geschichten mit nicht weißen Figuren, dass es auch essentiell ist, dass nicht nur weiße Menschen die groß verlegen dürfen, das ist total wichtig und da bin ich total dafür. Im Umkehrschluss möchte ich aber auf keinen Fall, dass so eine Art, ich sage jetzt mal überspitzt, dann auch kulturelle oder inhaltliche, künstlerische Segregation auch stattfindet. Und das ist auch was, wo ich denke, spätestens wenn halt Leute eben komplexe, mehrfache Perspektiven haben, funktioniert das auch gar nicht mehr. Also wenn wir nur monokulturell denken zwischen weiß und schwarz oder deutsch und nicht deutsch, dann kann man leicht irgendwie dieses Denkmuster verfallen, dass man so sagt, oh, und jetzt dürfen nur noch Leute mit entsprechenden Hintergründen. Aber was ist zum Beispiel mit den Leuten, die multikulturell sind? Wenn ich zum Beispiel wenn ich über meine multikulturelle Perspektive schreiben möchte, dann geht das nur, indem ich auch unter anderem über Eltern schreibe, die sowohl weiß als auch nicht weiß sind. Und ich denke, gerade von diesen Perspektiven kann man enorm viel lernen. Und indem wir vor allen Dingen auch Menschen fragen, die eben mixed sind, multikulturell oder die verschiedene, sich scheinbar ausschließende Identitäten teilen und sie auch so fragen, wie schafft ihr eigentlich das zu navigieren? Ich glaube, darüber können wir eine Menge lernen. Und ich finde, wenn man über Themen schreibt, wo man halt nicht betroffen ist, ist die Achtsamkeit eben wichtig. Man kann schon viel mit eigener Recherche machen, aber es ist ja großartig, dass sich eben auch Angebote wie Sensitivity Reading etablieren und dass wir diese Gespräche führen, dass auch so etwas in Anspruch genommen werden darf, weil man damit halt natürlich verantwortungsvoll auch mit gewissen Inhalten umgeht. Und ich denke, das ist in einer Gesellschaft, die leider auch rassistischer wird und in der wir leider immer noch an vielen Frauen mit Diskriminierung zu kämpfen haben, ist das wirklich enorm wichtig, dass wir nicht nur über Leute schreiben, über die teilweise auch politisch gerade viel diskutiert wird, sondern dass sie natürlich eingebunden sind in ihre eigenen Geschichten. Und und da möchte ich einfach den Fokus legen, weniger auf die Ängste, was darf ich noch, sondern ich möchte eher inspirieren zu sagen, mach doch einen Community-Effort heraus, red doch wirklich mit den Leuten und beziehe sie in deine künstlerischen Prozesse mit ein. Ich glaube, daraus können wir wirklich eine Menge Positives mitnehmen tatsächlich.
Ja, jetzt wird ein bisschen der Eindruck erweckt, gerade in der Gesellschaft, weil natürlich solche Diskussionen schnell hochkochen, dass wir uns auf eine Verbotsgesellschaft zu bewegen. Also, dass es gewisse Wörter gibt, die nicht mehr ausgesprochen werden dürfen. Und da wird ja heiß debattiert. Wie siehst du das? Inwiefern darf sich die Sprache weiterentwickeln und muss sich auch verändern? Oder wie geht man dann mit der Sprache um, die jetzt nicht mehr zeitgemäß ist?
Es passt sehr dazu, dass ich gerade ohnehin einen Beitrag geschrieben habe für ein Dudenbuch, das sich mit genau so etwas beschäftigt. Ich veröffentliche nächstes Jahr in Vielfalt das andere Wörterbuch. Und da haben 100 AutorInnen mit allen möglichen Hintergründen zu verschiedenen Begriffen Beiträge beigesteuert. Und meiner war Mischling, eine rassistische Fremdbezeichnung, die mich eben durchaus betrifft, obwohl ich eigentlich genau das mache, was du jetzt gerade gefragt hast, einfach erörtern, was steckt hinter dem Begriff. Es ging durchaus auch, aber nicht nur primär darum, vielleicht auch eine Empfehlung zu geben in diesem Buch, mit welche Begriffe sind eher angebracht als andere und warum. Und ich fand das bei meinem Begriff besonders interessant, weil ich für meinen Hintergrund das Gefühl habe, dass Sprache auch erst noch entsteht. Anders als im englischsprachigen Raum, wo sich durchaus Begriffe wie Mixed etabliert haben, was auch eine komplexe Geschichte hat für multikulturelle Identitäten, gibt es tatsächlich keine nicht problematische Entsprechung im Deutschen bisher. Und das ist doch auch auf einer politischen Ebene eigentlich recht interessant, oder? Weil wenn wir die Sprache nicht haben, für uns, mit der wir uns identifizieren können, dann können wir uns ja auch nicht finden. Und dann können wir nicht über uns sprechen. Und ich glaube, gerade in diesen Bereichen ist es total essentiell, dass die aktuelle moderne Sprache gefunden wird, weil sonst wird uns ja auch die Sprache über uns selbst genommen als marginalisierte Menschen. Und das ist also ein Aspekt, wo ich denke, es ist absolut nötig, alte Begriffe fallen zu lassen. Es sei denn, sie werden komplett umgedeutet. Es gibt Begriffe, mit denen das tatsächlich gelungen ist. Mit dem Begriff queer zum Beispiel, der in seinen Ursprüngen durchaus auch eine Beleidigung und sehr verletzend war. Und inzwischen ist das ein auch bezüglich halt Rechtekampf so wichtiger und etablierter Begriff geworden. Ich kann es halt aus verschiedenen Gründen, die dann halt auch dann in dem Beitrag erläutert sind, bei Mischling eben nicht sehen. Und deswegen findet sich jetzt neue Sprache und es ist auch interessant, eben darauf zu schauen, welche Sprache gibt es. Ich diskutiere dann halt eben Sprachebegriffe wie multikulturell oder bikulturell, die aber sehr wissenschaftlich sind, so etwas wie Afrodeutsch oder Afroösterreichisch oder manchmal ist auch diese doppelte Nennung einfach nur deutsch-marokkanisch. So etwas geht ganz gut, aber es bleibt halt noch abzuwarten, ob sich so ein großer Dachbegriff etabliert und welcher wird das sein. Und ich glaube, das haben wir gerade in vielen, vielen Bereichen. Und ich denke, was diskriminierende Sprache an sich angeht, ne, wo du gerade sagst, Stichwörter Verbotsgesellschaft und so etwas, ich denke nicht, dass es darum geht, pauschal Begriffe zu verbieten. Und wer kann die überhaupt verbieten? Ich finde schon dieses Framing ein bisschen schwierig, weil es ja dann auch so ein bisschen unterstellt, irgendwer von oben bestimmt. Und das ist ja in diesen Diskussionen oft nicht der Fall, sondern es sind ja tatsächlich gewisse Randgruppen, die sagen, wir möchten jetzt mal gehört werden und die vielleicht auch schon Jahre vorher sich beschwert haben, aber sie hatten halt nicht die Reichweite, dass sie wirklich gehört wurden. Also das ist schon mal etwas, finde ich, was beachtet werden muss. Und ich denke, es geht eben nicht darum, bestimmte Wörter pauschal zu verbieten, sondern weg vom Dogmatismus halt zu gehen und klar zu machen, warum sind Begriffe schwierig? Und wenn man zum Beispiel versteht, warum sind Begriffe schwierig, dann zieht man eigentlich eh oft seine eigenen Schlüsse. Also wenn ich wirklich im Detail erkläre, warum ist Mischling zum Beispiel problematisch, ganz kurz zum Beispiel angerissen, steht auch in meinem Beitrag drin, die Endung in, die das schon so klein macht, diese Prämisse von, da mischen sich zwei Sachen, was zu Vorstellungen von Menschenrassen aufrechterhält, was eine rassistische Fiktion ist und von der wir halt eben heute wissen, das war Fake-Wissenschaft. Es gibt nur eine Rasse, in Anführungszeichen, nämlich die menschliche und dieses Biologisierende, das in dem Begriff drin steckt. Und wenn man sich alleine überlegt, dass man ganz oft zum Beispiel, wenn ein Kind einer doppelten Herkunft ist, die europäisch ist, wir sagen zum Beispiel nicht Mischling zu einem Kind, das deutsch-französisch ist und beide Eltern sind weiß, aber warum sagen wir das zum Beispiel einem Kind, wo ein Elternteil afrikanisch ist und eine dunkle Hautfarbe hat, diese Problematik. Man kann diese Sachen erklären und es geht also, glaube ich, eher um das allgemeine Verständnis und Antworten zu finden, in welchen Kontexten brauchen wir Sachen nicht mehr und dann kommen wir auch dann schnell an bei so Sachen wie, wie gehen wir um zum Beispiel mit rassistischer Sprache in Kinderbüchern, wo ich durchaus dem Lager angehöre, dass ich sage, ihr wollt Kinderbücher wie Pippi Langstrumpf oder so etwas noch weiter lesen mit sehr jungen Kindern, dann müssen rassismus-sensibilisierte Editionen her. Entweder das oder man sagt halt, man liest es nicht mehr mit den Kindern, sondern man liest moderne Kinderbücher mit denen, die ihnen gerechter werden. Oder liest es halt mit den Kindern, wenn sie älter sind und man halt eben Diskussionen mit ihnen führen kann zur rassistischen Einordnung. Aber wir können halt nicht diese alten, schwierigen Artefakte mitnehmen und einfach die Augen verschließen. Das wird nicht funktionieren. Und das heißt ja nicht, dass dann auch dann die Texte in ihrem Original verloren gehen. Und wie gesagt, der Kontext ist halt eben wichtig. Das ist jetzt eine Meinung, die ich vertrete, speziell im Kontext Kinderbücher. Ich würde noch mal ganz andere differenzierte Antworten geben, wenn wir jetzt zum Beispiel von Shakespeare reden, wo ich davon ausgehe, das sind Menschen, die doch wohl alle erwachsen sind, die es Shakespeare lesen und dann halt auch kritische Einordnungen eher vornehmen können als zum Beispiel Kinder unter um die 5 Jahre oder so etwas. Und ja, da werden wir auch noch, glaube ich, noch etwas länger reden und streiten, aber die Diskussion ist nötig in einer multikulturellen Gesellschaft.
Ja, gerade bei Astrid Lindgren ist es ja so, dass dort die Erben von Astrid Lindgren sich um das ganze Werk von ihr kümmern. Und dort hat die Enkeltochter, die dafür zuständig ist, auf diese Frage hin auch schon gesagt, ja, sie achten sehr darauf, dass sie die Texte im Sinne von Astrid Lindgren so anpassen an die Sprache, dass es zeitgemäß ist. Und dann hat sie auch gesagt, dann wird Pippi Langstrumpf irgendwann nicht mehr zeitgemäß sein. Und sie haben so gesagt, eine eigene Gesellschaft, die sich genau darum kümmert und jedes Jahr die gesamten Werke durchschaut und immer wieder versucht, an die Sprache anzupassen. Es ist ja mit Roald Dahl auch passiert, mit Charlie und die Schokoladenfabrik und mit Mathilda. Und dort finde ich interessant, dass er eben keine Erben hat, die sich um sein Werk so kümmern, wie es er vielleicht im Sinne hatte. Also bei Astrid Lindgren hat die Enkeltochter auch gesagt, Astrids Ziel war es, schöne Geschichten für Kinder zu schreiben. Nie und nimmer wollte sie Kinder verletzen. Das heißt, sie hätte gewisse Wörter automatisch auch rausgenommen. Und deswegen machen wir das jetzt, obwohl sie gestorben ist, natürlich auch so. Und die ganze Reihe von Roald Dahl ist aber komplett neu verlegt worden, ohne dass er mitsprechen konnte. Und das finde ich jetzt spannend. Wie du sagst, es wirkt ja immer so, als gäbe es eine Gesellschaft, die von oben in ein Werk eines Künstlers, einer Künstlerin reingreift und das einfach irgendwie verändert und anpasst. Und man sich dann fragt, ist dann der Ursprung noch irgendwo vorhanden, noch da? Es gibt Verlage, die schreiben Disclaimer ganz am Anfang des Buches und weisen darauf hin, wann das Buch entstanden ist, dass es eine andere Zeit war, dass die Sprache damals üblich war. Was sagst du, wie geht man am besten damit um, mit Werken aus einer anderen Zeit, die heutzutage aber halt zur Weltliteratur dazu gehören. Was kann man da in Frage stellen? Was kann man so sein lassen? Und was gehört sich verändert, deiner Meinung nach?
Ja, das sind jetzt mehrere interessante Sachen, über die ich reden könnte gerade. Ich denke, es kommt immer auch darauf an, ob wir Texte erst einmal in ihrem Original haben, in ihrer Originalsprache und was wir damit machen, wenn in der Originalsprache zum Beispiel rassistische Bezeichnungen drin sind. Oder auch, was ist dann eine Übersetzung? Das finde ich zum Beispiel im Fall von Lindgren sehr relevant, weil eine Übersetzung ist auch immer Interpretation. Und da spielt das rein, was du gesagt hast. Wenn wir also von einer Autorenintention ausgehen können, dass halt Lindgren sehr wahrscheinlich gesagt hatte, ich möchte nicht braune und schwarze Kinder aus meiner Literatur ausschließen, dann gibt es nicht einen Grund, zum Beispiel das N-Wort in eine deutsche Übersetzung mit aufzunehmen. Ich glaube, was ich immer machen würde, ist, wenn man schon sagt, man benutzt bestimmte editierte Versionen. Ich finde dann die Transparenz sehr wichtig von der übersetzenden Seite, dass es also eine übersetzende Notiz gibt und dass erläutert wird, was wurde sich dabei gedacht bei der bestimmten Übersetzung. Und letztendlich auch bei Werken in alter Originalsprache würde ich das so machen. Ich glaube, irgendwann ist aber auch der Punkt erreicht, wo man sagen muss, Werke sind, wie sie sind. Und sie sind die Relikte ihrer Zeit. Und gerade wenn es sehr alte Werke für ein tendenziell erwachsenes Publikum sind, wo ich sagen kann, ich kann halt eben die Kritik voraussetzen, dann denke ich, macht es auch nicht Sinn, sie immer wieder, wie soll ich sagen, sie übernehmen zu wollen in die Gegenwart auf Teufel komm raus. Ich glaube, da geht es irgendwie um eine Hilflosigkeit mit durchaus auch gesellschaftlichem und sprachlichem Wandel umzugehen. Und wenn man halt eben auch, wie du halt sagst, durchaus sich auch modernen Werken zuwenden kann.
Du hast vorhin ja schon gesagt, dass eine Sprache sich ja auch sehr wohl entwickeln soll. Und was glaubst du, in welche Richtung entwickelt sich die Sprache jetzt gerade eben? Also gibt es da noch Luft nach oben oder sind wir auf dem richtigen Weg oder ist es ein mühsamer Kampf? Wie bewertest du den aktuellen Prozess?
Puh, ja. Das ist sehr schwierig zu sagen, auch weil man das ja nicht so isoliert betrachten kann, sondern in den letzten Tagen mache ich mir auch sehr viele Gedanken, natürlich wie so einige, über weltpolitische Entwicklungen und was das jetzt vielleicht bedeutet, auch inwieweit wir da zurückgeworfen werden. Und Sprache ist ein Spiegel unserer Gesellschaft und je feindlicher unsere Gesellschaft wird, desto mehr wird natürlich auch an feindlicher Sprache festgehalten. Ich denke aber zum Beispiel auch daran, wie lange schon auch feindliche Sprache und damit auch letztendlich feindliche Denkmuster normalisiert worden sind, dass wir an einen gewissen Punkt gekommen sind, weltpolitisch. Es ist teilweise erschreckend, wenn man gewisse politische Figuren reden hört und mit wie viel Hass und wer sich dann auch mit der Sprache beschäftigt, dessen Alarmglocken gehen sofort hoch, wenn von Menschen, echten Menschen, Zivilbevölkerung gesprochen wird, als Tiere, Insekten. Und dann kommt dann einem plötzlich dann auch das, was man selbst tut, das Arbeiten mit Sprache plötzlich so oberflächlich vor. Wenn die wahren Probleme natürlich sehr groß, sehr tief sitzen und mit vor allen Dingen auch mit Politik und mit fehlender Menschlichkeit und sowas zu tun haben. Und wie arbeitet man daran? Wie schafft man dafür Sensibilität? Und ich habe das Gefühl, dass trotzdem eine Menge gute Dinge passieren. Unter anderem eben dadurch, dass jetzt auch so etwas wie Sensitivity Reading dabei ist, sich im deutschsprachigen Raum zu etablieren. Je pluraler unsere Gesellschaft wird, trotz aller Schwierigkeiten, desto mehr reden auch Menschen miteinander und finden ihre eigene Sprache. Schwierig wird es ab dem Punkt, wo vielleicht gewisse Menschen nicht mehr möchten, dass wir diese Gespräche führen. Vielleicht versuchen sie auch zu unterbinden oder vielleicht auch versuchen gewalttätig zu unterbinden. Und das ist zum Beispiel schon etwas, was ich wahrnehme. Ich weiß von vielen anderen Sensitivity-Readers, dass sie durchaus auch bedroht werden, was ihre Arbeit angeht. Und das ist natürlich etwas, von dem ich hoffe, das hört auf. Und wir können uns da auf Besseres zubewegen. Jetzt nur, was die Literaturbranche angeht. Und und gleichzeitig kümmern wir uns auch um die großen Weltprobleme. Das wäre so meine Utopie.
Ja. Ja, schau, jetzt hast du mir meine letzte Frage vorweggenommen. Ich wollte mich gerade fragen, was du dir wünschst im Laufe dieses Entwicklungsprozesses.
Ja, genau, dann habe ich das eigentlich so ein bisschen vorweggenommen. Also ich denke, ich wünsche mir wirklich auch so die Menschlichkeit, weil ich finde es wirklich doch immer wieder aufs Neue erschreckend, dass das einfach passiert. Also, dass die Arbeit von mir oder anderen Sensitivity Readers als so bösartig missverstanden wird und wenn dann auch da entsprechend dann so missgünstig für uns geschrieben wird und halt eben nicht so Gespräche auf Augenhöhe geführt werden, so wie du das jetzt zum Beispiel mit mir machst, dann endet das halt eben auch darin, dass wir nicht so schöne Nachrichten bekommen, bedroht werden, manchmal vielleicht auch fürchten müssen, das ist auch so etwas, manchmal fürchten müssen, welche Türen macht man sich zu in der Literaturszene, einfach nur mit dem, was wir tun. Und ich finde, dadurch, dass wir nur in Anführungszeichen über Sprache streiten, das sollte einfach nicht sein. Ich wünsche mir da einfach mehr Menschlichkeit und das Zugeständnis, das Vertrauen, dass wir es wirklich gut meinen. Und das heißt nicht, dass man uns in allem zustimmen muss. Wir können immer noch darüber diskutieren, wie genau wir das jetzt alles machen. Aber vielleicht geht das, ohne dass man gleich das vom Schlimmsten ausgeht und versucht, uns zu verdrängen und Druck auf uns auszuüben. Letztendlich machen wir das auch nur eben, weil, wie gesagt, mir geht es nicht primär darum, jetzt die Welt zu verbessern oder die Szene zu formen irgendwie in einer Richtung, wo ich sage, ich denke, das ist richtig und nur dieser Weg, sondern für mich persönlich ist zum Beispiel dieses Finden auch meiner eigenen Sprache so wichtig. Und und dazu möchte ich halt eben einladen zu dieser Gemeinsamkeit. Und ich hoffe, dass dann andere diese Einladung auch annehmen.
Das hoffe ich auch. Liebe Nora, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Vielen Dank für den sehr wichtigen Input, den du mir gegeben hast. Und ich bin gespannt auf das Buch Vielfalt, das andere Wörterbuch, herausgegeben von Sebastian Pertsch, das, wie du gesagt hast, nächstes Jahr erscheinen wird.
Genau.
Ein Wörterbuch zum Thema Diversität, das steht hier im Fokus. Und ich freue mich drauf und sage vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch, liebe Nora.
Gerne, Jenny. Vielen, vielen Dank, dass ich darüber reden durfte. An alle Zuhörenden, wenn ihr auch mehr von meiner Arbeit mitbekommen möchtet oder auch weiteren Input bekommen möchtet, dann könnt ihr mir folgen über Facebook, Instagram und neuestens Blue Sky, wobei ich auf Instagram und Blue Sky auch durchaus öfter eben über so sensible Themen spreche. Und ja, neben Vielfalt, falls ihr noch einen anderen Lesetipp möchtet, schaut doch gerne in meinen letzten Roman Die Götter müssen sterben, der bei Drömer Knauer erschienen ist, wobei ich erstmals dann auch mir erlaubt habe, vermehrt über Figuren of Color und queere Frauen zu schreiben und Dinge zu erörtern, die ich mir halt vorher nicht so erlaubt habe.
Radetzkystraße 1 ist der Podcast des Literaturhauses Vorarlberg. Ihr findet ihn auf unserer Website literatur.ist und überall dort, wo es Podcasts zu hören gibt.